Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 36. Oder Weltraumschrott. Ich liebe Weltraumspiele. Ja, das ist nerdig. Aber da Radiomoderatoren im Weltall nicht gebraucht werden, noch nicht jedenfalls, ist das für mich einer der Wege, meine Zeit in der Schwerelosigkeit zu verbringen. Umgeben von der Schönheit des Alls und all den technischen Errungenschaften der Menschheit, die wir da oben hingebracht haben. Und da ist etwas komisch, wenn ich es mir genau überlege. Viele dieser Weltraumgames spielen in der Zukunft. Vielleicht mit Ausnahme des Space Shuttle Simulators. Aber etwas ist total unrealistisch. Ihr werdet jetzt sagen, was heißt hier denn etwas unrealistisch? Ja, und ich weiß, was ihr meint. Aber es geht mir nicht um die vielen Raumschiffe, um die Aliens oder die futuristische Technik. Ich meine die Abwesenheit von Weltraumschrott bei praktisch jedem Spiel. Sicher, manchmal treiben ein oder mehrere Raumschiffe verlassen oder beschädigt im Weltall. Aber was ist mit Satelliten? Müsste nicht jeder bewohnte Planet eine gigantische Wolke mit funktionierenden und stillgelegten Satelliten besitzen? Mit abgesplitterten Bauteilen, mit Bolzen und Schrauben, die bei den Reparaturen an all den Raumschiffen und Raumstationen übrig bleiben? Mit ausgedienten oder schlicht verloren gegangenen Traktorstrahlern und Antigravitationsgeneratoren, die die, sagen wir, Raumschiffschlosser nicht zum Recycling gebracht haben? Und mit was weiß ich nicht noch allem? Denn wir haben 1957 den ersten Satelliten ins All geschossen. Sputnik. Das wird im Oktober 66 Jahre her sein. Und der Weltraum rund um die Erde ist voller Schrott. Thomas de Corsi. Er ist der Leiter des Instituts für Technische Physik des DLR.
Es gibt also sehr große Objekte, das sind tatsächlich Raketenoberstufen, die gebraucht wurden, um die Satelliten in Erdumlaufbahn zu bringen. Und diese Raketenoberstufen, die verbleiben dann auch da. Das ist also ein Problem, weil die haben zum Teil Resttreibstoff und explodieren dann nach ein paar Jahren. Und dann gibt es die ausgedienten Satelliten, also nicht mehr funktionierende Satelliten. Die können die Größe von einem Schulbus haben, also solche gibt's auch, und die taumeln halt unkontrolliert um die Erde. Bei den Objekten weiß man ganz gut, was es ist. Ja, da weiß man, okay, das ist diese Raketenoberstufe oder das ist jener Satellit, der da unkontrolliert sich im Weltraum befindet. Bei den kleineren Objekten und gerade bei den Objekten, die durch eine Explosion oder einen Zusammenstoß oder einen Antisatellitentest entstanden sind, weiß man nicht genau, welcher Teil vom Satelliten. Ist das ein Solarpanel? Ist das eine Computerplatine? Ist das vielleicht eine Linse von einem optischen Instrument? Und das ist dann tatsächlich auch ein Problem, mit dem wir uns beschäftigen am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass wir versuchen, die Objekte genauer zu charakterisieren, um zu sagen, das ist jetzt eher eine Goldfolie vielleicht oder das ist ein Solarpanel, dieses Schrottobjekt.
Und wissen wir eigentlich, wie viel Weltraumschrott da oben rumfliegt?
Wir wissen ganz gut, wie viel Weltraumschrott es gibt. Jedenfalls, wenn die Schrottteile größer als einige Zentimeter sind, da wissen wir, dass so über 30.000 Objekte gibt, die Größenklasse 10 Zentimeter und größer um die Erde kreisen. In Bahnhöhen, das nennt man so den niedrigen Erdorbit, oberhalb von 200 Kilometer Höhe bis so 2.000 Kilometer Höhe.
Aber da gibt's doch auch noch deutlich kleinteiligeren Schrott.
Bei den kleineren Objekten wäre das einmal technisch und auch finanziell nicht machbar. Also diese Zentimeter bis 10 Zentimeter Objekte, da können Sie keinen Sammler-Satelliten bauen und in den Orbit verbringen, der dann den Schrott aufsammelt. Da muss man sich tatsächlich andere Konzepte überlegen. Und an solchen Konzepten arbeiten wir auch am Institut für Technische Physik des DLR in Stuttgart. Und eines dieser Konzepte, was wir hier verfolgen, ist, ob man nicht Laser einsetzen kann, um solche Schrottobjekte dann abzubremsen und zum Verglühen zu bringen.
Machen wir uns jetzt eigentlich aus Prinzip Sorgen darum, unseren Müll im All zu lassen? Oder ist Weltraumschrott gefährlich?
Die Objekte im Weltraum, die bewegen sich mit 8 Kilometer pro Sekunde typischerweise. Das heißt, die kreisen zigmal pro Tag um die Erde. Und das macht sie auch so gefährlich. Ja, also eine 1 Zentimeter großes Weltraumschrottobjekt hat die Energie einer explodierenden Handgranate. Und entsprechend können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn so ein 1 Zentimeter Objekt mit einem Satelliten kollidiert.
Wie aber kann man den Schrott beobachten? Zum Beispiel mit dem größten europäischen Teleskop.
Im Institut haben wir vor kurzem das Johannes Kepler Observatorium eingeweiht. Das steht in Empfingen, ungefähr 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Und das hat einen Spiegel von 1,75 Meter Durchmesser. Und über ein solches Teleskop wird sich jeder Astronom sehr freuen, jede Astronomin, um Objekte, um sich Galaxien, ferne Galaxien anzuschauen zum Beispiel. Was wir tatsächlich damit machen, wir verfolgen diese schnellen Weltraumschrottobjekte, die also mit 8 Kilometer pro Sekunde durch den Orbit fliegen und können dieses große Teleskop, also das Teleskop, das wiegt so ungefähr 6 Tonnen, das können wir also sehr genau nachführen auf Weltraumschrottobjekte. Und damit können wir Weltraumschrottobjekte charakterisieren. Also das Sonnenlicht in der Dämmerung wird reflektiert von den Objekten. Das haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wenn Sie abends die ISS am Abendhimmel vorbeiziehen sehen. Und dann können wir das Licht spektral analysieren, also in welchen Farben wird das Sonnenlicht reflektiert. Und dann können wir sagen, ah, das ist jetzt vielleicht eher das Schrottobjekt ein Solarpanel oder das ist vielleicht eher eine Computerplatine. Und mit diesem Objekt können wir dann mehr lernen. Wir haben sozusagen dann Augen ins Weltall, die uns helfen, was da oben passiert und was für Schrottobjekte es gibt, das besser zu verstehen.
Und wie lange verbleibt Weltraumschrott eigentlich im Weltraum?
Ja, da muss man sich immer anschauen, wie lang lebt welcher Schrott in welcher Höhe, in welcher Bahnhöhe. Weil die niedrigen Bahnhöhen, ich sag mal so unter 500 Kilometer, die sind gewissermaßen selbstreinigend. Da gibt es noch Restreibung mit der Atmosphäre. Und Objekte in den Bahnhöhen werden ständig abgebremst. Die ISS zum Beispiel, die muss immer Manöver jedes Jahr machen, um ihre Bahnhöhe wieder anzuheben und kann deswegen überhaupt nur so lange in dieser Bahnhöhe oberhalb von 400 Kilometer im Orbit verfolgen. Das Ganze ist auch noch abhängig von den Sonnenaktivitäten. Wie stark scheint die Sonne sozusagen? Da befinden wir uns gerade wieder an einem zunehmenden Zyklus, dass also diese Bahnhöhen bis mal 500 Kilometer dann wieder stärker von Schrottobjekten gereinigt werden. In größeren Bahnhöhen, 800 Kilometer, 1000 Kilometer, da leben die Schrottobjekte auch 100 bis 1000 Jahre. Der Satellit, der 1958 von den USA, einer der ersten USA-Satelliten, in Orbit verbracht wurde, Vanguard 1, der wird erwartet, dass der im Jahr 2200 auf die Erde zurückfällt.
Wenn so viel Schrott da oben rumfliegt, dann kann es auch passieren, dass Dinge einander gefährlich nahe kommen, wie die Kollegen von Zeit Online hier berichten.
Ausweichmanöver im All. Die internationale Raumstation ISS war auf Kollisionskurs mit Teilen eines zerstörten russischen Spionagesatelliten. Daher musste der Außenposten der Menschheit seinen Kurs ändern. Das teilte der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Rogozin, über Telegram mit. Das russische Militär hatte Mitte November vergangenen Jahres eine Weltraumwaffe getestet und dafür einen eigenen Satelliten zerstört. Die USA protestierten bereits damals mit der Begründung, die Trümmer könnten die ISS gefährden.
Tatsächlich, der russische Antisatellitentest hat also so 1500 Objekte produziert, von denen jetzt noch 400 im Orbit sind und auch noch die Bahn der ISS und auch der chinesischen Raumstation kreuzen und also für die ISS und für viele Satelliten so eine Verdopplung der Ausweichmanöver ungefähr bedeutet, die geflogen werden müssen.
Zum Glück, die ISS konnte ausweichen. Aber was, wenn Objekte zusammenstoßen, die eben keine Triebwerke mehr haben, die funktionieren? Weltraumschrott untereinander eben. Das wird in Modellen erforscht.
Dabei entstehen wieder mehr Schrottobjekte und auch kleinere Schrottobjekte. Das hat zum ersten Mal der Herr Don Kessler beschrieben, NASA-Physiker in den 70er Jahren. Deswegen heißt das auch das Kessler-Syndrom. Das ist also der Effekt, dass der Weltraumschrott exponentiell wächst, wenn er einmal eine gewisse Größe erreicht hat, eine gewisse Dichte, bei der dieser Lawineneffekt, diese Multiplikation stattfindet. Wir wissen noch nicht genau, ob das dieser Effekt eingesetzt hat. In ungefähr 800 Kilometer Bahnhöhe ist die Dichte von Weltraumschrottteilen sehr hoch. Es gibt Wissenschaftler, die sagen, da könnte schon dieses exponentielle Wachstum eingesetzt haben. Allerdings ist die Zeitkonstante dieses exponentiellen Wachstums liegt so im Bereich von einigen Jahren. Also Sie können es mit einer Pandemie vergleichen, bei dem die Verdopplungszahlen also einige Jahre sind. Und das ist halt ein langsames Wachstum. Und dann habe ich ja gesagt, man kann diese kleinen Teile sehr schwer sehen. Das heißt, da haben wir ein Problem, genau zu wissen, was da eigentlich aktuell passiert.
Was sollen wir tun gegen Weltraumschrott?
Die erste Lösung ist natürlich erstmal weniger Schrott produzieren. Genau das gleiche wie beim Plastik im Meer. Wenn es dann darum geht, wie kann man den vorhandenen Schrott reduzieren, gibt es verschiedene Ideen und Aspekte. Also für diese großen Satelliten- und Raketenoberstufe ist tatsächlich die Lösung, dass man eine robotische Mission macht, also das heißt einen anderen Satellit dahin bringt, der dann dieses Objekt packt und auf eine niedrigere Bahn bringt und zwar so nah an die Erde heranbringt, dass das Objekt dann Reibung erfährt mit der Atmosphäre der Erde. Und was dann passiert, ist eben, dass stark abgebremst wird und beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglüht. Und das ist das, was in der Regel mit all diesen Satelliten, die irgendwann mal ja nicht mehr funktionieren. Kein Satellit hat eine ewige Lebensdauer, dass dieses Objekt dann also aus dem Orbit verschwindet.
Aber das ist nicht für alle Schrottteile möglich.
Bei den kleineren Objekten wäre das einmal technisch und auch finanziell nicht machbar. Also diese Zentimeter bis 10 Zentimeter Objekte, da können Sie keinen Sammler-Satelliten bauen und in den Orbit verbringen, der dann den Schrott aufsammelt. Da muss man sich tatsächlich andere Konzepte überlegen. Und an solchen Konzepten arbeiten wir auch am Institut für Technische Physik des DLR in Stuttgart. Und eines dieser Konzepte, was wir hier verfolgen, ist, ob man nicht Laser einsetzen kann, um solche Schrottobjekte dann abzubremsen und zum Verglühen zu bringen.
Moment mal. Abzubremsen? Warum nicht gleich pulverisieren, wie es zum Beispiel die Sternenzerstörer in Star Wars mit Asteroiden machen? Ich bin ein Nerd, habe ich ja schon gesagt. Aber jetzt zu den echten Lasern, an denen gearbeitet wird. Wie soll das funktionieren?
Das hört sich jetzt vielleicht so nach Science Fiction an. Man hat einen Laser auf der Erde stationiert und mit denen können wir die Schrottobjekte beleuchten und verfolgen. Das hört sich vielleicht schon so an nach Science Fiction, aber das ist tatsächlich, was wir täglich machen mit unseren Systemen. Wir haben Laser, mit denen schicken wir Laserimpulse auf die Schrottobjekte, messen das zurückkehrende Licht und dann können wir aus der Laufzeit des Lichtes und unseren Teleskopeinstellungen sehr genaue Daten von den Schrottobjekten gewinnen. Also wir können auf Meter und in speziellen Fällen sogar Zentimeter genau sagen, wie weit entfernt ist dieses Objekt in 1000 Kilometer, was über die Erde liegt. Das ist schon mal eine Technologie, die man braucht, um überhaupt Laser einzusetzen im Weltall, die wir über die letzten 10 Jahre entwickelt haben. Diese Daten sind ganz wichtig, weil wenn man Kollisionen vermeiden möchte von kleineren Schrottobjekten mit Satelliten, dann braucht man natürlich sehr genaue Bahndaten. Und gerade für die kleinen Objekte können wir dann mit diesen Technologien, die wir entwickelt haben, diese Bahndaten gewinnen.
Und wenn man jetzt die Bahn eines Objekts ändern möchte, das zum Beispiel auf einen Satelliten zurast, wie ginge das?
Dazu muss man tatsächlich Laser einsetzen, die auch noch entwickelt werden müssten. Also die sind einer Leistungsklasse, wie sie bisher nicht verfügbar sind. Und diese Laser würden dann über verschiedene Effekte dann zu einer Abbremsung führen. Ein Effekt wäre das der sogenannte Photonendruck. Wenn also Licht auf eine Oberfläche fällt, dann gibt es einen ganz kleinen Impuls. Und dieser Impuls könnte dann dazu führen, dass man die Bahn sehr gering verändert, aber gerade so verändert, dass diese Kollision nicht stattfindet. Ein anderer Effekt wäre, sie lösen tatsächlich mit dem Laser Atome aus der Oberfläche aus. Das nennt man in der Physik Ablation, diesen Prozess. Und der würde dann einen größeren Schub oder eine stärkere Abbremsung bewirken. Das ist aber noch sehr Zukunftsmusik, weil dafür braucht man sehr intensive gepulste Laser, die es so in der Form bisher nicht gibt.
Gepulste Laser? Wie in Star Wars. Egal. Wenn wir auf diese Laser noch warten müssen, Welche Konzepte gibt es denn aktuell?
Da werden verschiedene Konzepte verfolgt, dass man an die Schrottteile Metallfäden dranhängt über verschiedene physikalische Effekte, würden die dann zu einer Abbremsung führen. Aber es ist natürlich die Frage, wie heftet man Metallfäden an Schrottobjekte an? Man könnte sich irgendwelche klebrigen Oberflächen vorstellen, kleinere Schrottpartikel sozusagen einfangen. Aber das ist alles Konzeptphase sehr früh und das sind also die Fragen der technischen Machbarkeit und dann nachher der Kosten. Also man muss sehen, so eine Mission, zum Beispiel robotisch, um einen Satelliten aus dem Orbit zu entfernen, kostet natürlich so viel wie eine andere teure Satellitenmission. Und da reden wir über einige 100 Millionen Euro. Und tatsächlich, also die ESA hat eine solche Mission, die Clean Space Mission, beauftragt. Die wird gerade vorbereitet und dann durchgeführt. Und genauso wäre es auch mit diesen anderen Missionen. Die Frage ist dann letztlich, wer zahlt dafür? Und was geht dann in einem Bereich? Wer hat denn den Schrott produziert? Wer ist verantwortlich für den Schrott? Es gibt da politische Aspekte. Wem gehört der Schrott? Darf eine Nation etwas mit dem Schrott der anderen Nation machen, wenn das Schrottobjekt einen eigenen Satelliten zum Beispiel gefährdet? Also da gibt es viele offene Fragen.
Auch wenn ein Treffer einer bemannten Raumstation der schlimmste anzunehmende Fall ist, auch ansonsten kann eine Kollision für uns ernste Konsequenzen haben. Wir haben in den vergangenen Folgen ja schon berichtet, wie wichtig die Erdbeobachtung für uns ist, zum Beispiel im Kampf gegen den Klimawandel.
Gefährdet sind diese höheren Bahnen und da gibt es wichtige Bahnen, gerade für die Erdbeobachtung. Und über 50% der relevanten Daten, was wir über den Klimawandel wissen und wissen müssen, sind satellitengestützte Daten, die also auf Satelliten aufgenommen werden. Und gerade diese Bahnhöhen in 800 Kilometer Höhe, das ist auch da, wo man aktuell ein Maximum hat in der Schrottpopulation und wo die Gefahr besteht, dass tatsächlich dann dieses Kessler-Syndrom und eine weitere Erhöhung der Schrottdichte passiert.
Und weniger Satelliten werden wir in den nächsten Jahren bestimmt nicht bekommen. Nicht jedenfalls, wenn es nach Menschen wie Elon Musk geht, der für Starlink jede Menge Satelliten ins All bringen will. Bis zu 42.000. Hier ein Bericht von Business Insider.
You're looking at 60 satellites hurtling into the sky. And over the next few decades, Elon Musk is hoping to send 42,000 of these satellites to space. 15 times the number of operational satellites in orbit today.
So viele neue Satelliten? Das 15-fache von dem, was aktuell da oben arbeitet? Gut, ob er das Geld dafür noch hat, wenn das mit Twitter so weitergeht, wissen wir nicht. Aber mit solchen Plänen ist Musk nicht allein. Auch Amazon möchte über 3200 Kommunikationssatelliten ins Weltall bringen.
Project Kuiper is setting out to extend high-quality broadband internet access by implementing a constellation of satellites in low Earth orbit. 3236 satellites.
Mimi Ang war NASA-Ingenieurin und leitet bei Amazon jetzt das Project Kuiper, wie die Amerikaner es aussprechen. 42.000 Satelliten der eine, 3200 der andere. Ich frage mich, kann da oben eigentlich jeder tun, was er will? Stefan Hobe, Professor für Weltraumrecht an der Universität zu Köln.
Es gibt 5 internationale Verträge seit 1967 bis 1979. Diese Verträge kennen Begrenzungen, aber das sind kaum Begrenzungen. Im Kern ein sehr liberales Modell. Man kann im Kern im Weltraum tun und lassen, was man möchte.
Wow, das wird Sie freuen, die libertären Milliardäre. Aber eine Regel gibt es. Thomas de Corsi.
Die aktuelle Regel ist, dass 25 Jahre nach dem Ende der Lebensdauer eines Satelliten der Satellit aus dem Orbit entfernt werden muss. Das ist so eine UN-gesetzte Regel.
Na, ist doch super.
Aber daran hält sich nicht jeder.
Oh.
Insbesondere stammt diese Regel aus den Jahrzehnten, als pro Jahr vielleicht 10 bis 100 Satelliten ins Orbit verbracht wurde. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo über 1000 Satelliten pro Jahr in die Orbits geschickt werden. Das heißt, man kann sich leicht ausrechnen, in Bezug zum Beispiel auf die Megakonstellationen, dass diese 25 Jahre Lebensdauerregel, die wird nicht mehr funktionieren.
Wird es irgendwann nicht einfach zu voll? Zumindest auf bestimmten Flugbahnen?
Ob jetzt tatsächlich der Punkt kommt, dass man keine Raumfahrt, keinen Satellitenbetrieb mehr in bestimmten Bahnhöhen machen kann, ist noch offen aus meiner Sicht. Man muss natürlich schauen, dass man eben den Schrott reduziert, insbesondere auch neue Satelliten nach einer gewissen Zeit, nach dem Ende ihrer Lebensdauer, wieder aus dem Orbit rausholt. Es ist aber auch ein technisches Problem, dass man tatsächlich die Satelliten so designt, dass sie also innerhalb einer vorgegebenen Zeit auch wieder deorbitet werden können. Insbesondere wenn Satelliten also viele Ausweichmanöver fliegen müssen, dann geht das natürlich auf die Lebensdauer des Satelliten. Das heißt, der Treibstoff wird früher verbraucht, dann muss der Satellitenbetreiber natürlich eine Abwägung machen, okay, ich habe jetzt noch so und so viel Resttreibstoff und verdiene gutes Geld mit dem Satelliten und dem Service, den der Satellit anbietet. Und das möchte er natürlich möglichst lange machen, aber er muss natürlich auch noch so viel Treibstoff übrig haben, um zu sagen, okay, irgendwann mal ist der Punkt gekommen, jetzt lasse ich den Satelliten verglühen. Und diese Entscheidung ist in der Vergangenheit dann oft so ausgefallen, dass der Satelliten also weit über seine Lebensdauer betrieben wurde und nachher eben nicht mehr aus dem Orbit entfernt werden.
Und manchmal sind technische Lösungen im Prinzip auch ganz einfach.
Etwas, was wir im Institut propagieren, ist, dass zum Beispiel jeder Satellit einen optischen Retroreflektor an Bord hat. Das ist also sowas wie so ein Katzenauge am Fahrrad. Und wenn man dann den Satelliten mit einem Laser anstrahlt, dann kriegt man auf jeden Fall wieder Licht zurück, sodass man also in einem bestimmten Orbit, in dem man vielleicht 400 Satelliten hat, genau sagen kann, das ist Satellit A, B, C, D. Und das würde auch nochmal helfen, genauer das Verkehrsaufkommen zu kennen.
Aber beseitigt wäre der Weltraumschrott damit nicht. Aber auch dafür gibt es Lösungen. Im Prinzip. Es gibt aktuell tatsächlich ein Computerspiel, das den Weg aufzeigt. Es heißt Hard Space Shipbreaker.
Hello Cutter 9346-52. Please observe this important message.
Man spielt sowas wie einen Rückbaubeauftragten. Man wohnt in einem kleinen Modul in der Nähe des Weltraumschrotts und demontiert sauber und ordentlich mit Lasercuttern und anderer Technik die Raumschiffe, die dort oben ausgedient herumschweben. Und dann sorgt man für das Recycling der Materialien und Module. Eine knifflige, aber sinnvolle Aufgabe. Ehrliches Handwerk für Nachhaltigkeit im Weltraum. Ich möchte nicht prahlen, aber ich bin schon ganz gut darin geworden. Also, liebes DLR, ihr habt meine Nummer. Und bis es soweit ist, mache ich voller Begeisterung diesen Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.